Wir machen jetzt weiter in unserer Predigtserie Jesus ist. Und als ob schon von langer Hand geplant, geht es heute um Jesus, den Wunderwirker. Oder Jesus ist der Wunderwirker. Und wir wollen uns heute einen Text zusammen anschauen, der gerade von diesem Jesus spricht, der Wunderwirker ist. Doch bevor es soweit ist, wollte ich noch eine Frage mit euch besprechen. Eine kurze Vorrede quasi. Gibt es Wunder eigentlich? Gab es sie zur Jesu-Zeit, noch ketzerischer gefragt? Jeder hat vermutlich eine eigene Antwort darauf. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist, kann man diese Frage überhaupt neutral beantworten? Wie könnte eine Antwort auf so eine Frage aussehen? Wenn man beispielsweise von irgendeiner wunderbaren Erfahrung hört, jemand erzählt dir etwas, was er als Wunder in seinem Leben erfahren hat, was läuft da bei uns oben ab? Man sagt entweder oder denkt, ja, da haben dir deine Sinne einen Streich gespielt, oder man versucht irgendwelche anderen Erklärungen dafür zu konstruieren, wie es dazu kommen konnte, dass diese Person oder man selbst vielleicht sogar das erlebt hat. Also unsere Bewertung von Erfahrungen hängt nicht von der Erfahrung an sich ab, sondern von etwas anderem, nämlich von meiner Philosophie, von meiner Weltanschauung, wie immer man das nennen möchte. Und die nächste Frage ist ja, bewegt oder hängt meine Beurteilung von Fakten auch von meiner Weltanschauung ab? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Man würde jetzt vermutlich sagen, nein, Fakten sind ja über jeden Zweifel erhaben, aber ich möchte mit euch einen ganz kurzen Ausflug in die Paläontologie machen. Und zwar hat im Jahr 2000 ein Ausgrabungsteam Dinosaurierknochen eines Tyrannosaurus Rex gefunden und die Paläontologin, die diese Knochen untersucht hat und sie sich dann unter einem Mikroskop angesehen hat, hat etwas Erstaunliches gefunden. In den Knochen drin war teilweise noch weiches Gewebe. Blutreste. Und das dürfte nie und nimmer in einem 65 Millionen Jahre alten Knochen zu finden sein. Sie hat dann versucht, diese ganzen Funde zu veröffentlichen in verschiedenen Papern und Magazinen. Und als es dann endlich soweit war, dass ein Magazin ihr Paper veröffentlichen wollte, hat ein Kollege von ihr, der eine Beurteilung zu diesem Artikel geschrieben hat, ihr geschrieben, dass ihre Forschungsergebnisse ihn nicht interessieren. Er wisse, dass ihre Daten nicht möglich wären. Daraufhin hat sie zurückgefragt, welche Daten würden sie denn überzeugen? Seine Antwort, keine. Also wir sehen, dass das nur ein Beispiel ist von vielen. Wenn Wissenschaftler heutzutage etwas gegen den Mainstream veröffentlichen wollen, haben sie es sehr schwer. Es ist teilweise unmöglich, weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf. Und wir sehen also, dass die Interpretation von Erfahrungsberichten auf der einen Seite, aber genauso auch von wissenschaftlichen Fakten durch meine eigene Weltanschauung beeinflusst ist. Wir schauen durch diese Brille und beurteilen damit alles, was wir sehen und erfahren. Und davon kann sich niemand ausnehmen. Das ist bei uns Menschen einfach so, dass wir durch eine Brille schauen. Und auch im christlichen Bereich, viele Autoren oder Redner sprechen oder schreiben über wunderbare Themen der Bibel oder über konkrete Wundertexte aus dem Neuen Testament. Und sie interpretieren den historischen Bericht, aber wenn sie vorher nicht begründen, mit welcher Weltanschauungsbrille sie selbst diese Interpretation vornehmen, ist ihre Meinung oder ihr Vortrag, ihr Buch eigentlich gar nicht wichtig für die Beantwortung der Frage, ob ein Wunder überhaupt passieren kann. Denn der Autor oder der Redner hat diese Frage ja schon negativ beantwortet, bevor er überhaupt an die Arbeit ging. Bevor er auf die Bühne ging und seinen Vortrag hält, hat er diese Frage schon negativ beantwortet. Das stellt jetzt natürlich die Frage, mit welcher Weltanschauung ich persönlich, Erich Schellenberg, diese Predigt über Jesus, den Wunderwirker, halte. Durch welche Brille gucke ich, wenn ich mir den Text anschaue, den wir gleich zusammen lesen wollen? Die meisten Menschen in unserer Kultur glauben, und das Wort ist ganz bewusst gewählt, die meisten Menschen in unserer Kultur glauben an ein System, das von vor Milliarden Jahren in Gang gesetzt wurde und sich entfaltet. Ein Ereignis bedingt das andere und so ist alles entstanden. Unser Sonnensystem, unsere Erde, wir Menschen, alle sind Teil dieses Systems und Entfaltung dieses Systems. Wenn ich persönlich jetzt aber bedenke, dass irgendwann aus toter Materie Leben entstanden sein muss auf diesem Weg oder dass aus Unbewusstsein irgendwann mal menschliches Bewusstsein entstanden soll, dann fällt es mir persönlich leichter, an einen Designer zu glauben, der das alles in Gang gesetzt hat, ins Leben gerufen hat und dafür verantwortlich ist, dass alles so aussieht, wie es gerade aussieht. Und wenn ich mir das dann anschaue, wie es alles gemacht wurde, zum Beispiel die ganzen Planeten in unserem Sonnensystem, wo die Laufbahnen dieser Planeten teilweise nicht nur um ein einziges Grad verändert werden dürften, sonst würde alles in sich zusammenbrechen, dann bestätigt das eigentlich meinen Glauben an einen Designer. So sehe ich es persönlich. Oder wenn ich mir anschaue, wie ich als Körper, als Mensch funktioniere, meine einzelnen Körperteile, meine Organe, wie das alles zusammenspielt, dann verstärkt das ebenso meinen Glauben an einen Schöpfer, an einen Designer, der dahinter steckt und sich genau überlegt hat, was hier irgendwann mal über diese Erde laufen soll und was nicht. Und wenn es da jemanden gibt wie diesen Designer, für mich ist es der Gott der Bibel, wenn es so einen Schöpfer gibt, dann ist es für ihn doch eigentlich eine Kleinigkeit, auch heute noch Wunder zu tun, die Wunder zu wirken, die wir im Neuen Testament sehen. Denn was könnte meinen Schöpfer, den Schöpfer von uns Menschen, davon abhalten, einen menschlichen Körper wieder gesund zu machen? Er hat ihn doch vorher gemacht, er weiß genau, wie er funktioniert. Darum ist es für ihn doch eine Kleinigkeit, einfach Gesundheit wieder in das Leben hineinzubringen. Oder wenn wir die natürlichen Elemente anschauen, er hat sie alle ins Leben gerufen und uns Dasein gestellt, wie sie jetzt da sind. Kann er sie dann nicht einfach beliebig verformen, verändern, handhaben, wie er es möchte? Wäre das da etwas zu groß für ihn, wenn er sich nicht an diese Gesetzmäßigkeiten hält, die er ja selber vorher ins Dasein gerufen hat? Also ihr kennt jetzt meine Weltanschauung, zumindest einen kleinen Teil davon in Bezug auf Wunder, in Bezug auf unsere Existenz, auf den Designer, auf Gott. Und ihr wisst auch ein Stück weit, wie ich diese Weltanschauung für mich begründe. Und damit möchte ich meine Vorrede beenden und nur einen Literaturhinweis mit auf den Weg geben, wenn ihr euch weiter mit diesen Fragen beschäftigen möchtet. C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, es heißt Wunder. Und in diesem Buch beschreibt er diesen philosophischen Diskurs in Bezug auf Wunder. Und wer mehr dazu wissen möchte, der darf es gerne bei mir ausleihen oder bestellen. Das kann man immer noch kaufen. Also C.S. Lewis, Wunder, so heißt das Buch. Und kommen wir jetzt zu dem Bibeltext von heute. Wir finden ihn in Markus 4, Vers 35 bis 41. Ihr könnt gerne eure Apps öffnen, Bibeln aufschlagen, was auch immer ihr gerade da habt. Markus 4, ab Vers 35. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten ihn. Soweit nichts Besonderes. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Bei diesem Text muss man eigentlich nicht groß interpretieren oder auslegen, was da steht. Es hilft auch nicht an dieser Stelle, wenn man Griechisch kann oder sonst irgendwelche Sprachen, denn der Text ist eigentlich relativ klar und eindeutig. Das, was nicht klar ist, ist vielmehr, was wir jetzt heute daraus machen. Und da die Frage von vorhin, mit welcher Weltanschauungsbrille hast du gerade diesen Text gelesen? Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du davon gelesen hast? Jesus ist im Boot, sie fahren über den See Genezareth. Plötzlich kommt ein gewaltiger Sturm auf. Durch die geografische Lage des Sees zwischen den Bergen im Tal war das keine Seltenheit. Und die Jünger voller Panik wecken Jesus und sagen ihm, ist es dir egal, dass wir jetzt sterben? Und hier bleibt vielleicht die einzige Frage offen in diesem Text, wie kann jemand bei diesem Sturm schlafen? Diese Frage hat uns auch schon bei Jona bewegt, als wir uns letztes Jahr die Predigtserie zum Jona-Buch angeschaut haben. Er hat ebenso im Sturm geschlafen. Es ist also scheinbar nicht unmöglich. Und die Jünger wecken Jesus. Er steht auf und sagt nur drei Worte. Schweig, sei still. Der Sturm legt sich und die Jünger sind einfach nur perplex. Kann das sein? Kann das sich so zugetragen haben, wie es hier in der Bibel steht? Oder hat die galiläische Sonne vielleicht dazu beigetragen, dass die Jünger diese Erfahrung gemacht haben? Oder haben sich die Jünger im Nachhinein überlegt, das wäre doch eine gute Erzählung für unseren Messias, für diesen Jesus, dass er auch dem Wind und den Wellen gebieten kann und sie gehorchen ihm? Oder ist Jesus der Herr der Elemente, weil er der Schöpfer ist und er kann das einfach Kraft seines Wortes tatsächlich tun? Meine Meinung dazu kennt ihr ja bereits, aber die Frage ist, was deine Meinung dazu ist und vor allem, was deine Gründe für deine Meinung sind. Hast du dich schon mal so weit wie möglich neutral mit dieser Frage auseinandergesetzt? Dir die Argumente für beide Seiten angeschaut, so ein Buch von C.S. Lewis zum Beispiel gelesen, neben all dem, was ja aus unserer Kultur und aus dem Fernseher auf uns hereinprasselt, um einfach mal verschiedene Blickwinkel und Argumente zu bewegen? Was ist in unserem Leben als Christen, Maßstab für das Mögliche oder das Unmögliche? Ist es unser Verstand oder ist es Gottes Wort? In Römer 12, Vers 2 lesen wir einen ganz wichtigen Vers von Paulus. Dort schreibt er, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Unser Verstand und der Verstand von allen Menschen ist begrenzt. Und Gott ist auf der anderen Seite dafür aber grenzenlos, denn er ist der Schöpfer und wir sind Geschöpfe. Dass es da einen Klassenunterschied geben muss, ist doch selbstverständlich. Und darum sind wir als Menschen gut beraten, wenn wir uns nicht von unserem begrenzten Verstand sagen lassen, was möglich oder unmöglich ist, sondern lernen von Gott, neu von Gott lernen zu denken, wie es Paulus in diesem Vers geschrieben hat. Unser Denken muss verändert werden, weil es von sich aus nicht an Gottes grenzenlosen Denkhorizont orientiert ist, sondern vielmehr an unseren begrenzten Möglichkeiten und dem, was unsere Kultur uns sagt, was möglich oder unmöglich ist. Also wir müssen lernen, neu zu denken. Und das ist eine Riesenherausforderung. Das können wir nicht von jetzt auf gleich mit einem Gebet oder so tun. Und das müssen wir auch nicht. Sondern Paulus selbst schreibt es durch den ganzen Römerbrief hindurch, dass Gottes Heiliger Geist uns dabei helfen will, hier oben neu denken zu lernen. So denken zu lernen, wie es Gott uns schenken möchte durch seinen Geist. Wir können seinen Geist darum bitten, dass er uns hilft, diesen Denkprozess immer weiter zu gestalten und weiterzuführen und nicht an irgendeiner Stelle stehen zu bleiben. Er tut es gerne. Schauen wir jetzt noch mal kurz auf das Ende, auf dieses kurze Gespräch am Ende zwischen Jesus und seinen Jüngern. In Vers 40 und 41 heißt es ja, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Nur zwei Fragen, die Jesus seinen Jüngern stellt. Und wir sehen an dieser Stelle, dass Angst und Glaube, diese zwei verschiedenen, scheinbar verschiedenen Sachen von Jesus durch seine Fragen in Verbindung gebracht werden. Glaube und Angst spielen an dieser Stelle ein gemeinsames Spiel. Und als ich darüber nachdachte, war das für mich auf der einen Seite total herausfordernd, aber auf der anderen Seite auch ermutigend. Und ich möchte euch auch kurz erklären, warum das auf mich so gewirkt hat. Herausfordernd auf jeden Fall, weil ich jetzt merke, Angst und Glaube gehören zusammen. In Zeiten der Angst spielt mein Glaube eine wichtige Rolle, um durch diese Zeit hindurchzukommen. Aber was wir jetzt nicht daraus schließen dürfen, ist, dass zwangsläufig Angst ein Indikator dafür ist, dass unser Glaube klein ist. An dieser Stelle stellt Jesus den Zusammenhang eindeutig her. Aber es ist nicht immer so. Jesus selbst zum Beispiel hatte im Garten Gethsemane Todesangst. So heißt es im Lukas-Evangelium. Er hatte Todesangst, aber wir sprechen ihm dadurch ja nicht seinen Glauben an seinen Vater ab. Also Angst und Glaube können nebeneinander existieren und sie werden auch Zeit unseres Lebens auf dieser Erde nebeneinander existieren. Und das ist das Herausfordernde, dass da ein Zusammenhang besteht und dass Angst und Glaube sich teilweise oder manchmal bedingen. Aber das Ermutigende für mich an dieser Stelle war auch, dass der Glaube uns durch Zeiten der Angst, durch Krisen hindurch helfen kann. Bei den Jüngern hat es an dieser Stelle nicht ganz geklappt. Sie waren froh, dass Jesus da war. Sie haben ihn geweckt und er hat eingegriffen und geholfen. Aber durch diese Fragen, die Jesus ihnen stellt, sagt er eindeutig, dass Glaube, dass dein Glaube, dass mein Glaube durch Zeiten der Angst hindurchtragen können. Und die Bilder, die wir in der Bibel für unseren Glauben, für unseren Jesus finden, die können uns in dieser Hinsicht trösten und ermutigen. Jesus ist zum Beispiel der gute Hirte, der sich um seine Herde kümmert. Jesus ist unsere Festung. Gott ist eine Festung, in der wir uns bergen können, in der wir uns verstecken können, in die wir uns zurückziehen können, wenn wir Angst haben oder in einer Krise sind. Jesus ist auch unser Arzt. Er ist unser Retter. Und nicht zuletzt sehen wir durch diesen Text, dass Jesus auch der Wunderwirker ist, so wie es der Titel dieser Predigt ist. Er ist der Wunderwirker und er kann auf übernatürliche Weise, auf grenzenlose Weise in unsere Krise hineinsprechen und eingreifen und alles mit einem Wort verändern. Er kann das tun. Manchmal tut er es, manchmal nicht. Wir können das nicht verstehen. Wir können nicht hinter diesen Vorhang schauen, der uns Menschen begrenzt. Aber dahinter dem Vorhang ist jemand, der diese Macht hat. Und daran können wir glauben, daran dürfen wir festhalten. Und damit sind wir eigentlich beim Kern dieses Bibeltextes angekommen. Jesus ist der Wunderwirker. Jesus ist der Wunderwirker, das will uns dieser Text mitgeben. Und weil er die ganze Welt ins Dasein gerufen hat, ist es für ihn eine Kleinigkeit, ein Wort zu sprechen und Wind und Wellen, alle Elemente folgen seinem Wort. Wenn zum Beispiel ein Uhrenmacher plötzlich sagt, meine Uhr soll jetzt nicht mehr rechts rumlaufen, sondern links rum, dann wird die Uhr das machen, weil er der Uhrenmacher ist und seine Uhr eben nur die Uhr und das macht, was er baut. Und genauso ist es bei unserem Gott. So ist es bei Jesus, dem Wunderwirker. Er spricht nur ein Wort und alle und alles gehorcht. Ich könnte jetzt noch lange theoretisch über Jesus, den Wunderwirker, reden. Ich möchte aber viel lieber hören und erzählen, wie Jesus Wunderwirker in unserem Alltag ist. Bei mir, bei dir, bei uns als Gemeinde. Wir haben schon so viel mit ihm erlebt. Und es tut gut, dass wir uns austauschen, gegenseitig davon erzählen, um unseren Glauben einfach zu stärken und so, dass er uns durch die Krisen, durch Angst hindurch helfen kann. Und darum möchte ich euch ermutigen, jetzt im Laufe des Sonntags oder der freien Zeit, die wir jetzt teilweise mehr haben, einfach mal ein Wunder, eine Geschichte, die du mit Jesus erlebt hast, aufzuschreiben und mir zu schicken. Und dann können wir einfach mal schauen, wie wir das in dieser Corona-Zeit unters Volk bringen und uns so gegenseitig ermutigen. Ich möchte mit einem ersten Wunder eröffnen und euch ermutigen, das genauso zu schreiben. Ende letzten Jahres oder in der letzten Jahreshälfte 2019 haben wir als Familie eine schlechte Nachricht bekommen. Jetzt nicht so dramatisch, wie es sich vielleicht anhört, aber es hat mit Geld zu tun und das ist ja nicht so überraschend. Als Teilzeitpastor und Teilzeitstudent mit 3 kleinen Kindern liegt die Vermutung nahe, dass es da irgendwie was mit Geld zu tun haben könnte. Auf jeden Fall hat meine Frau Ende letzten Jahres die Nachricht bekommen, dass bei ihr ein zahnmedizinischer Eingriff nötig ist. Und wer das auch schon mal erlebt hat und keine Zahnzusatzversicherung hat, weiß, dass die Preise da ganz schnell in die Höhe steigen. Also war meine Frau bei der Zahnchirurgin an einem Freitag und sie hat ihr das alles erklärt, was da jetzt gemacht werden muss und am Ende gesagt, der Eingriff wird ungefähr 2000 Euro kosten. Das hat uns als Familie oder uns als Ehepaar natürlich verunsichert. Mich hat das schon teilweise an meinem Studium zweifeln lassen, ob das überhaupt sinnvoll war und ich das weitermachen sollte. Aber diese Gedanken haben uns dann in das Wochenende hineingetrieben und am Sonntag nach dem Gottesdienst bekam ich eine Nachricht von einer Frau, die uns während unserer Bibelstudiumszeit, also wo ich mich auf die Theologie vorbereitet habe, auch schon unterstützt hat über diesen Zeitraum hinweg. Und sie hat mir geschrieben, dass sie uns auch nochmal unterstützen möchte. Aber diesmal nur einmalig, nicht dauerhaft. Aber das war für mich in dem Moment, als ich diese Nachricht bekommen hatte und all diese Gedanken und diese Unsicherheit in meinem Kopf präsent war, war das Reden Gottes. Gott hat mir gesagt, Erich, mach dir keine Sorgen. Ich gehe mit dir durch diese Zeit und ich versorge dich. Ich bin Wunderwirker und Versorger. Das war sein Titel für mich in dieser Situation. Und als ich dann am Montag unsere Umsätze auf dem Konto geprüft habe, kamen mir die Tränen. Die Dame hatte uns 2000 Euro überwiesen. Genau diesen Betrag, den die Zahnchirurgin uns genannt hat für diesen Eingriff. Und jetzt könnte man natürlich sagen, es ist Zufall. Es ist Zufall, dass an ein und demselben Wochenende die Nachricht kommt, wir brauchen 2000 Euro für diesen Eingriff. Und an dem gleichen Wochenende jemand uns 2000 Euro überweist. Kann Zufall sein. Kann aber auch ein Wunder sein. Und es hängt jetzt wieder von der Weltanschauungsbrille ab, die ich aufhabe, wie ich diese Erfahrung, die ich gerade erzählt habe, interpretiere. Es hängt von meinem Glauben ab, ob ich an Gott glaube oder an irgendein anderes System, das sich entwickelt hat. Der Glaube spielt aber in jedem Fall eine Rolle, egal woran ich glaube. Der Glaube ist da. Man kann nicht sagen, das eine ist Wissenschaft, das andere ist Glaube. Beides erfordert Glauben und davon hängt alles ab, wie ich etwas interpretiere. Und jetzt nochmal die Erinnerung, schickt mir bitte eure Erfahrungen, eure Erlebnisse, eure Wunder mit unserem Jesus. Schreibt sie auf und schickt sie an folgende E-Mail-Adresse wunder@feg-heidelberg.de. Ich glaube, die E-Mail-Adresse kann sich jeder gut merken, wunder@feg-heidelberg.de. Und wenn ihr wollt, dass eure Geschichte nur anonymisiert weitergegeben wird, dann schreibt das dazu, dann werden wir das berücksichtigen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist ja egal, wer Wunder erlebt hat mit unserem Gott. Wir wollen einfach nur unseren Glauben, unser Vertrauen in unseren Jesus stärken, dass er der Wunderwirker ist. Darum lasst uns ein paar Minuten Zeit nehmen, heute oder im Laufe der nächsten Woche, und unsere Wunder aufschreiben und an diese Adresse schicken. Und wir werden dann einfach schauen, wie wir diese Erzählungen, diese Berichte dann weiter verbreiten können in unserer Gemeinde. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss dieser Predigt beten und unserem Gott, unserem Jesus einfach dafür danken, dass er Wunderwirker ist. Jesus, ich danke dir, dass wir dich in deinen verschiedenen Facetten kennenlernen dürfen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir nicht spekulieren müssen, wer du bist, wie du bist, sondern du stellst dich vor und durch dich können wir den Vater sehen. Danke für dieses Verständnis, das du uns durch dein Wort eröffnest. Und ich bitte dich, dass du unseren Glauben stärkst, gerade jetzt in dieser Phase, wo wir es brauchen, wo wir es persönlich vielleicht nötig haben, aber vor allem auch die Menschen in unserem Umfeld, dass sie sehen, da sind Menschen, die Vertrauen haben, weil sie dich kennen. Ich bitte dich, dass du uns berührst, uns bewegst und unseren Glauben stärkst. Danke, dass du mit uns gehst, dass du dich nicht veränderst und dass du unser Hirte bist, der uns durch jedes Tal, durch jede Zeit und durch jede Situation hindurchführen wird. Danke dir dafür. Amen. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen, Your Love Never Fails. Und das sagt aus, was ich auch gerade im Gebet versucht habe auszudrücken. Jesus, Liebe macht keine Fehler. Sie hört niemals auf, sie hat kein Ende. Und das wollen wir jetzt gemeinsam singen und so unseren Glauben auch durch dieses Lied bekunden. Amen.